Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
DRS 2 Reflexe. Heute mit dem österreichischen Schriftsteller Josef Winkler, der am Samstag den Georg-Büchner-Preis 2008 bekommen hat. Zu Reflexe begrüßt Sie Hardy Ruess. Der Georg-Büchner-Preis ist im deutschsprachigen Raum die bedeutendste Auszeichnung für ein literarisches Gesamtwerk. Josef Winkler, Büchner-Preisträger 08, wurde 1953 in Kärnten als jüngstes von 6 Kindern geboren. Seine katholisch-bäuerliche Herkunft prägt denn auch einen bedeutenden Teil seines Schaffens, vor allem die Romantrilogie »Das wilde Kärnten«, entstanden 1979 bis 1982. Darin stellt er sich gegen die Gewalt des Vaters, der die Familie beherrscht, und gegen die katholische Kirche, die das Gemeinwesen mit ihren Moralvorstellungen fest im Griff hat. Vor allem schreibt Josef Winkler in seinem Werk, das längst über Kärnten hinausweist und nach Italien, nach Indien und Japan führt, vor allem schreibt er an gegen den Tod, gegen den Selbstmord auch, dessen befreiende Allmacht ihn fasziniert, aber auch zum Widerstand auffordert. In seiner Büchner-Preisrede führt uns Josef Winkler zurück in seine Herkunft und zurück in seine Anfänge als Schriftsteller.
Es gab in diesem im Winter tief verschneiten, kreuzförmig gebauten Kärntner Dorf Kammering, in dem ich geboren wurde und aufgewachsen bin und das im Jahre 1897 an einem windigen Spätsommertag nach der Heuernte von zündelnden Kindern zur Gänze eingeäschert und danach wieder kreuzförmig aufgebaut wurde, keine Romane zu lesen, keine Bibel, nur Gebetsbücher mit Litaneien. Das Gebetsbuch meiner gläubigen Großmutter väterlicherseits mit dem tief eingepressten goldenen Kreuz auf dem harten, schwarzen Umschlagdeckel einen trostreichen Himmelsschlüssel zum Gebrauche im Jammertale des Lebens und zum Nutzen an der Pforte der Ewigkeit. Ein katholisches Gebetsbuch für Christen aller Stände habe ich aufbewahrt und immer wieder in meinen Büchern daraus zitiert: Ich eile zur Wunde und fliege hinein, du wirst mir ein Tröster, ein Schirmer mir sein. Ein Schirmer und Tröster war damals der Engel, von dem uns der Pfarrer im Religionsunterricht erzählte, dass ein Engel über jedes Kind ein Buch führe und alle guten und schlechten Taten, Fantasien, Träume und Gedanken aufzeichne und festhalte bis zur Todesstunde, bis es soweit ist und der Engel, der Buchhalter unseres Lebens, die Entscheidung trifft, ob wir in den Himmel oder in die Hölle kommen. Der Engel, der mir Nacht für Nacht an der mit Efeu bewachsenen Friedhofsmauer im zweiten Gemüsegarten meiner Mutter den Kirchturm mit der Totenglocke in meine Kinderbrust drückte mit den Worten: Alsdann mach das heilige Kreuzzeichen gegen die Wolken und sprich: O mein Jesus, wasche ab mit dem Blute deines heiligen rechten Fußes alle meine bösen, sündhaften Werke, so dass ich mit dem Rücken an die mit Efeu bewachsene Friedhofsmauer gedrängt wurde, mich widerstrebend mit ausgestreckten Händen an den Dolden der schwarzen, herunterhängenden Holunderfrüchte festhielt, wobei mir der nach Schweiß und Blut riechende Engel den rauen Kirchturm mit dem Kreuz an der Spitze noch tiefer in die Brust und ins Herz drückte mit den Worten: O mein Jesus, wasche ab mit dem Blute deines heiligen Fußes alle Sünden meiner Hartherzigkeit und Zweifelhaftigkeit, womit ich gegen dein Wort so kalt und dagegen den Anfechtungen und Einflüsterungen des bösen Feindes nur allzu oft so zugänglich gewesen bin. Einige Zeit später war ich meinem Schirmer und Tröster hinter die Schliche gekommen. Ich fuhr wieder einmal mit dem Pfarrer Franz Rheintaler in Begleitung seiner Köchin, der Pfarrer Marie, wie wir sie nannten, in seinem ständig nach Benzin riechenden weißen Volkswagen die rot-weißen mit Spitzenwerk versehenen Ministrantenkleider auf meinem Schoß nach Stockenboy in seine Pfarrfiliale, ging nach dem feierlichen Gottesdienst, als der Pfarrer im schwarzen Beichtstuhl mit dem violetten Vorhang auf reumütige Sünder wartete, hinter den Hauptaltar und sah, dass die großen vergoldeten Engel hohl waren, keine Eingeweide, kein Herz und kein Hirn hatten, dass der Engel also, so dachte ich, ohne Herz und ohne Hirn gar kein Buch über meine guten und schlechten Taten und Gedanken schreiben könne. Bald danach überkam ich abends vor dem Einschlafen unter dem Schutzengelbild der Zwang, immer wieder vor mich hin zu murmeln, Jesus, du Schwein, Jesus, du Schwein, Jesus, du Schwein. Als sich danach im selben Atemzug Angst und Schuldgefühle mischten und wieder der Gedanke an Selbstmord aufkam, flüsterte ich weinend und winselnd und am ganzen Körper zitternd in das Kopfpolster hinein, Jesus, du bist kein Schwein, Jesus, du bist kein Schwein. Als 8- oder 9-Jähriger fragte ich einmal meine in der Küche brotknetende Mutter, ob ich mir ein Buch kaufen könne. Für Bücher haben wir kein Geld, war ihre knappe und kommentarlose Antwort von ihr, die kein einziges Buch in ihrem Leben gelesen hatte. Ich drehte mich entsetzt und traurig vom großen Teigtrog weg, indem sie mit ihren Fäusten den von der Milch, die sie dazu goss, glitschigen, quietschenden Brotteig langsam und schwerfällig knetete, verließ die Küche und spürte, dass mir Bauernsohn im Gegensatz zu den Söhnen des Lehrers der Zugang zu einer anderen Welt verschlossen bleiben sollte, aber wenigstens bekam ich vom Pfarrer wöchentlich Geld für meine Ministrantendienste. Ich trug die wöchentlichen Kirchenblätter von Haus zu Haus, ging damit bis in die Bergdörfer hinauf und wurde dafür von der Pfarrerköchin entlohnt, zu einer Zeit, als die Karl-May-Filme mit Pierre Bries und Lex Barker in der österreichischen Provinz anliefen und mit dem verdienten Geld konnte ich Karl-May-Bücher kaufen. Meine Großeltern mütterlicherseits hatten im Zweiten Weltkrieg 3 Söhne im jugendlichen Alter verloren. Der eine war 18, der andere 20, der dritte 22 Jahre alt. Als der Briefträger meinen vor dem Gemüsegarten stehenden Großvater einen Brief mit der Nachricht vom Tod des dritten Sohnes überbrachte, soll er mit zitternden Beinen den Brief in der Hand vor dem rostigen Drahtgeflecht des Gartens gestanden haben und langsam mit der Todesnachricht in die Knie gegangen sein. Die Todesnachricht vom dritten gefallenen Bruder überbrachte meiner jugendlichen, gerade von der Haushaltungsschule kommenden Mutter ebenfalls vor diesem Gemüsegarten ihre hagere, kleinwüchsige Großmutter mit den Worten: Der Adam kommt auch heim, aber anders. Nach dem Tod der 3 Söhne war die Familie vollkommen verstummt. Es war ein stilles, wortloses Haus geworden. Die Familie hatte die Sprache verloren. In einem kleinen Zimmer des großelterlichen Bauernhofes mietete sich eine neu zugezogene Lehrerin ein, die in der 8-klassigen Dorfvolksschule die Unterstufe unterrichtet hatte. Ich besuchte sie täglich und sie half mir dann und wann bei meinen Hausaufgaben in der Handelsschule. Aus ihrem Bücherregal zog ich eines Tages ein gelbes Taschenbuch, von dessen Buchdeckel ich damals 15-jährig buchstabierte: Albert Camus, die Pest. Noch in ihrer Kammer beim ersten Hineinlesen ins Buch entdeckte ich die mir aus meinem Elternhaus wohlbekannten Ratten. Die junge Lehrerin riet mir ab und sagte, dass ich dieses Buch nicht verstehen würde. Aber ich durfte es nach meinem Drängen mit nach Hause nehmen und las im Bett unter dem Heiligenbild, auf dem ein Engel ein Kind über die Brücke führte. Ich hoffe, es ist nicht das Fieber, von dem alle sprechen, sagte der Arzt Rieu. Und er hob die Bettdecke und das Hemd an und betrachtete schweigend die roten Flecken auf dem Unterleib und den Unterschenkeln, die Schwellung der Lymphknoten. Tatsächlich hatte ich als Kind eine kleine Lymphknotenoperation. Der vom anderen Ufer der Drau mit seinem weißen Volkswagen kommende Hausarzt hatte mir im Kinderzimmer unter dem Schutzengelbild mit einem Skalpell in der linken Oberschenkelleiste eine Geschwulst aufgeschnitten, erinnerte ich mich dunkel in der Best von Camus weiterlesend. Die Narbe war deutlich zu sehen. Vor der Operation war ich wochenlang die damals noch unasphaltierte Dorfstraße hinuntergehumpelt zum täglichen Volksschulunterricht. In der ersten Klasse der Handelsschule musste ich als Redeübung, wie sie genannt wurde, im Deutschunterricht die Schwarze Spinne von Jeremias Gotthelf lesen. Zu dieser Zeit plagte mich mehrmals im Jahr ein fiebriger, eitriger Ausschlag auf meiner linken Wange, über den die Pfarrerköchin zu meinem Schrecken einmal sagte, das ist der Krebs. Ich wusste nicht, was das ist, Krebs und Pest, geschweige denn, dass ich zwischen beiden unterscheiden konnte und bekam eine diffuse Ahnung von dem Tod, stellte mir dann und wann nach ihrer Schreckensdiagnose einen gepanzerten Flusskrebs mit den hervorstehenden Augen, Beinpaare mit großen Scheren und lange, zitternde Antennen vor, einen Krebs aus unseren Flussauen vielleicht, der mit seinem Schwanzfächer auf meine linke Wange schlägt. Jedenfalls war ich stigmatisiert, wie Christine in der Schwarzen Spinne von Jeremias Gotthelf, die einen Pakt mit dem Teufel eingegangen war, dem sie ein ungetauftes Kind abzuliefern hatte und die vom grünen Teufel mit spitzem Mund auf die Wange geküsst wurde, der von hübschen Weibern, wie es heißt, keine Unterschrift brauche, nur einen Kuss auf die Wange verlange. Jeden Abend, wenn es still wurde und nur mehr der Vater und ich alleine in der Küche saßen, er hinter dem Tisch, die Zeitungsflügel des Kärntner Bauern ausgebreitet, ich auf dem Kupferdeckel des Wasserbehälters auf dem Sparherd sitzend und die Best von Camus lesend und die anderen längst schlafen gegangen waren, kamen die schwarzen Ratten mit ihren spitzen Schnauzen und gespaltenen Oberlippen vom Dachboden, hopsten über die Dachbodenstiege am Kinderzimmer mit dem Schutzengelbild vorbei, schleiften ihren langen, haarlosen, mit Schuppenringen versehenen Schwanz um die Ecke, den Hausflur entlang und trippelten in den Keller hinunter zu den Erdäpfeln. Die Küchentür stand einen Spalt offen. Wir hörten sie auf dem Steinboden. Ein Blick des Einverständnisses genügte, der Vater legte seine von seinem Erzeuger geerbten Augengläser auf die Bauernzeitung, ich legte das gelbe Buch der Best von Camus auf den warmen, versilberten Herdrand. Mit dem sich vergrößernden Brand auf meiner Wange, dem schwarzen, sich mehr und mehr ausdehnenden Punkt auf dem eitrigen Höcker, aus dem zwei glänzende und giftige Augen aufblitzten, von dem sich lange, hauchdünne Beine streckten, Haare hervorsprossen, mit der giftigen Kreuzspinne auf meiner linken Wange ging ich mit dem Vater, jeder einen Knüppel in der Hand, vorsichtig über die Kellerstiege und gemeinsam drückten wir die laut quietschende Ratte, die versuchte, am angenagten untersten Rand der Kellertür zu den Erdäpfeln einzudringen, an die Mauer, bis die Augen der Ratten aus dem spitzen Rattenschädel hervorquollen, ihre Nagezähne knirschend zerbrachen, Blut auf die weiß gekalkte Wand spritzte und wir uns beide anlachten, der Vater und ich, bis der eitrige Brand auf meiner Wange und der Höker mit den glänzenden und giftigen Augen platzte und unzählige kleine schwarze Spinnchen über meine Wange und über mein Kinn liefen, die zerquetschte Ratte an der Kellertür keinen Muckser mehr machte und der Vater und ich einander am liebsten das erste Mal in unserem Leben umarmt hätten. Der Teufel mit dem Belzebub und die Pest mit dem Krebs ausgetrieben war. Als ich im Alter von 15 Jahren in die Handelsschule kam, damals, als noch Schulgeld zu zahlen war und ich täglich mit dem Omnibus von meinem Geburtsort Kammering in die 20 Kilometer weit entfernte Stadt Villach fahren musste, verlor ich einmal, bereits an einem Montag, meine Wochenkarte für den Omnibus. Ich hatte nicht den Mut, dem Vater von meiner Ungeschicklichkeit zu erzählen und ihn zu fragen, ob er mir noch einmal 50 Schilling geben könne, denn ich hatte ohnehin Woche für Woche jeden Sonntag einen Spießrutenlauf vor mir. Ich ging dem Vater lange nach, starrte ihn lange an, wartete einen günstig gestimmten Augenblick ab, bevor ich es wagte, ihn ums Geld für die Omnibusfahrkarte zu bitten, damit ich in die Schule fahren konnte. An einem Nachmittag, als die Mutter in ihrem zweiten, an die Friedhofsmauer angrenzenden Gemüsegarten arbeitete, Magikraut und Petersilie schnitt und der Vater mit Traktor und Pflug auf dem Acker unterwegs war, nahm ich aus der Küche den Schlüssel zum elterlichen Schlafzimmer, ging über die 16-stufige Stiege, öffnete die Schublade seines Nachttisches und nahm einen 50-Schilling-Schein aus seiner weichen, ledernen, schwarzen Brieftasche. Zur Tür gehend wurde mir schwarz vor Augen, ich wäre beinahe unter dem großen Heiligenbild mit der eine weiße Lilie und das Jesukind haltenden Mutter Gottes vor den Betten der Eltern zu Boden gefallen. Da ich in der Taschenbuchausgabe der Best von Camus auf den letzten Seiten Hinweise auf andere im selben Verlag erschienene Bücher bekam, von denen ich mir vorstellte, dass sie mich auch interessieren konnten, und da ich oft in Villach vor dem Schaufenster der Buchhandlung Pfanzelt stand und weiterhin niemand meinen Diebstahl für die Omnibusfahrkarte bemerkt hatte, versuchte ich es wieder und ohne dass mir diesmal schwarz wurde vor Augen unter der Mutter Gottes, nahm ich einen Schein aus seiner Brieftasche und begann, mir Bücher zu kaufen. Der alte Mann und das Meer, das Spiel ist aus, der Fremde, die Hornissen, der Schatten des Körpers des Kutschers. Mit meinem Schulfreund, mit dem ich täglich im Omnibus zur Handelsschule nach Villach fuhr, heftete ich damals zwischen die Kirchtagsplakate, auf denen um ein großes Lebkuchenherz tanzende Paare abgebildet waren, ein Werbeplakat des Luchterhand Verlages auf die Heustadelwand meines väterlichen Bauernhofes, auf dem in großen Lettern ein Satz von Alexander Solzhenitsyn stand, der mir nie mehr aus dem Kopf gegangen ist. Eine Literatur, die nicht den Schmerz und die Unrast der Gesellschaft wiedergeben kann, die nicht rechtzeitig vor den moralischen und sozialen Gefahren warnen kann, verdient den Namen Literatur nicht. Ab der dritten Klasse ließ ich mich nur mehr selten in der Handelsschule in Villach blicken. Ich war im Leserausch. Der Schulfreund las im Omnibus den Archipel Gulag. Mich interessierten vor allem die französischen Existenzialisten. Den Umschlag jedes Buches beklebte ich mit einer durchsichtigen Plastikfolie, den Schnee am Kilimandscharo genauso wie Licht im August, öffnete vorsichtig die Bücher, hatte immer Angst, dass sie beim Aufschlagen knacken und zerbrechen würden, ich die Scherben in der Hand hätte. Ich saß vormittags in Villach, anstatt in die Schule zu gehen, in einem Kaffeehaus, las diszipliniert von 8 bis 10 Uhr, ging danach mit einem gefälschten Schülerausweis ins Kino. Mit Tintentod hatte ich mein Geburtsdatum geändert und schaute mir als 16-Jähriger die Jugendverbot-Filme an. Die ersten Django-Filme mit Franco Nero, Hängt in Höher mit Clint Eastwood, Leichenpflastern seinen Weg mit Klaus Kinski und Jean-Louis Trintignant und die todessüchtige Mundharmonika im Spiel mir das Lied vom Tod. Als ich dann einmal den Mut hatte, nicht am Vormittag, sondern am frühen Nachmittag ins Kino zu gehen und erst am frühen Abend nach Hause kam und ich die aufgewärmte Suppe löffelte, die mir wortlos, wie immer, die Mutter auf den Tisch gestellt hatte, trat der Vater in die Küche ein. Ich spürte an meinem Rücken den Wind der aufgehenden Tür, hielt mir einen kotbeschmierten Kälberstrick unter die Nase und sagte, schau ihn dir an, schau ihn dir genau an, wenn du noch einmal so spät nach Hause kommst. Wiederum ein paar Jahre später, ich wohnte bereits in Klagenfurt und arbeitete im Büro der damals neu gegründeten Hochschule für Bildungswissenschaften, als zwei Jugendliche das kreuzförmig gebaute Dorf mit einem 3 Meter langen Hanfstrick, mit dem Kälber auf die Welt gezogen wurden, aus der Angel hoben und die Füße der beiden Buben wenige Zentimeter über dem Boden des Pfarrhofstadels pendelten, sodass der Aufschrei der Grabsteine und der Manns- und Frauengroßen Eisenkruzifixe am anderen Ufer der Drau zu hören war und der Wider- und Gegenhall hinter dem Dorf in das Gehölz des Fichtenwaldes schlug, stieß ich auf die Romane Notre-Dame des Fleurs und auf Pompe Funèbre von Jean Genet, auf Jeden Ereiltes und auf Die Nacht aus Blei von Hans-Henny Jahn. Bücher, in denen mir Himmel und Hölle auf 2 nummerierten, nach Druckerschwärze riechenden Seiten zusammengepappt schienen, in denen sich die Engel und Teufel meiner Kindheit aneinander rieben und ich schrieb immer wieder die im Heustadel pendelnden Füße der beiden leblosen Buben vor Augen, Nacht für Nacht, ein 1000 Seiten langes Tagebuch. Es war noch kein literarischer Ehrgeiz, es waren Wortanfälle. Ich wollte mich schreibend dazuhängen zu den beiden Buben. Ich war eifersüchtig und hätte am liebsten den einen Toten erschlagen, weil er mich betrogen hatte und nicht mit mir gegangen war. Ich konnte nicht leben und nicht sterben. Ich musste und konnte nur lesen und schreiben, um nicht von einem tintenbekleckten Löschpapier aufgesaugt zu werden und hinter meinem eigenen Rücken zu verschwinden für alle Zeiten. Ich las den Brief an den Vater von Franz Kafka, die Briefe von Gustav Flaubert, die Tagebücher von Friedrich Hebbel und die Tagebücher von Albert Camus. Die Kraft haben, das zu wählen, was einem am wichtigsten ist und dabei zu bleiben. Andernfalls ist es besser, man stirbt, so Camus. Ich trug immer eines dieser Bücher bei mir in der ledernen Umhängetasche, Leder ist Haut, und schrieb Sätze aus diesen Büchern, die mich besonders berührten, zwischen meine Tagebuchaufzeichnungen. Ich trage einen Schlachthof in mir, auf den die Poesie wird antworten müssen, so Jean Genet. Jeder Satz ein Menschengesicht, so Friedrich Hebbel. Vom Zufall des Gelesenen hängt es ab, was man ist, so Elias Canetti. Das einzige Mittel, dem Entsetzen zu entgehen, besteht darin, sich dem Entsetzen zu überlassen, so Jean Genet. Der Tod ist gar nichts. Kinder, schaut, wie man stirbt, sagte Italo Svevo zu seinen um sein Totenbett stehenden Kindern. Um ein besserer Schriftsteller werden zu können, muss ich erst ein besserer Mensch werden, sagt Cesare Pavese. Den Abschied von den Eltern von Peter Weiß las ich mehrmals und langsam und mit besonderer Eitelkeit und besonderem Stolz, als ob ich dieses mir auf Leib und Seele maßgeschneiderte Buch selber geschrieben hätte. Wenn du ein Buch lesen willst, dann schreib es erst, sagt Le Pic in einer Erzählung von Jules Renard. In dieser Zeit, als in meinem 1000 Seiten langen Tagebuch die ersten Sätze zu meinem ersten Romanmanuskript entstanden, die es wert waren, umformuliert oder zerstört zu werden, klebte ich die aus einer Kärntner Tageszeitung herausgeschnittenen und mit einer durchsichtigen Plastikfolie überklebten Bilder, wie ich damals den Umschlag des Schnee am Kilimandscharo überklebt hatte, der beiden erhängten 17-jährigen Buben aus meinem Heimatdorf, deren gemeinsamer Tod das ganze Land in Aufruhr versetzt hatte, auf meine Brust und schrieb, zwischen Klagenfurt und Venedig hin und her pendelnd, mein erstes Romanmanuskript. Morgens, bevor ich ins Bad ging, löste ich die roten Gazestreifen mit den Bildnissen der beiden Erhängten von meiner Haut und klebte sie später wieder, wenn beim Dunkelwerden das Lesen und Schreiben begann, über meinen Herzschlag auf die Brust. In dieser Zeit, in der ich Nacht für Nacht mit eigenen und fremden Sätzen, Zeile für Zeile, meinen Selbstmord aufschob, las ich vor allem Bücher von Dichtern, die früh gestorben waren oder die sich das Leben genommen hatten. Dichten heißt sich ermorden, so Friedrich Hebbel. Um dem Entsetzen zu entgehen, haben wir gesagt, ergib dich ihm mit Haut und Haar, so Jean Genet. Ich las und trug die Gesänge des Maldoror, das Handwerk des Lebens, der Kopf des Vitus Bering, der Teufel im Leib, wie meine eigenen Eingeweide in mir herum. Und ich las Thomas Chatterton, Unica Zürn, Sylvia Plath, Georg Heim und Georg Büchner. Wenn ich beim Lesen nicht spürte, dass die Sprache ununterbrochen, Satz für Satz, auf die goldene Waage gelegt, Leben und Tod auspendelt, interessierte mich das Buch nicht. Es langweilte mich, so kann ich es sagen, buchstäblich zu Tode. Früh schon hatte ich von Julian Green erfahren, dass der erbauliche Roman vom Teufel geschrieben wird und dass man, so Julian Green, nie erfahren wird, welches Unheil diese Literaturgattung möglicherweise angerichtet hat. Immer wieder, seit 10 Jahren schon, auch während der Niederschrift dieses Textes, besuche ich den in der Stadtpfarrkirche in Klagenfurt begrabenen Julian Green. Vom Turm dieser Kirche sprangen vor einiger Zeit gemeinsam 2 Studentinnen. Sie lagen, um es so auszudrücken, dem auf dem Rücken ausgestreckten, mit gefalteten Händen in der Gruft liegenden Julian Green außerhalb der Kirchenmauer tot zu Kopf und zu Füßen. Wiederum eine Zeit lang später stürzten sich 2 junge Frauen, die ein paar Stunden Freigang aus der Psychiatrie erhalten hatten, ebenfalls gemeinsam vom inzwischen mit einem Fangnetz versehenen Stadtpfarrkirchenturm von Klagenfurt und sollen Monsignore Meiritsch, der gerade auf dem Weg zu seiner Kirche war, sah 2 sich in Turmhöhe aufblähende bunte Frauenröcke mit ihren Füßen im Dach 2 parkender Autos stecken geblieben sein. Die eine ist mit dem Oberkörper nach vorne, die andere ist ebenfalls schwer verletzt, ohnmächtig nach hinten gefallen. Und später, da schrieb ich, nachdem ich lange Zeit nicht nur hypnotisiert, sondern bereits süchtig gewesen war nach dem täglichen Gedanken an den Selbstmord, er war mein täglich Brot, das mir, nachdem der Tag abgelaufen und die Mitternacht auch schon vorbei war, gestern schon wieder nicht gegeben wurde, das mir aber wahrscheinlich heute bekommen wird. Da schrieb ich also, dass ich in letzter Zeit nicht einmal mehr ein schlechtes Gewissen habe, weil ich nur mehr ganz selten an Selbstmord denke, aber es werden diese guten alten Zeiten auch nicht wiederkommen können, die mich veranlassten, in mein Tagebuch zu schreiben am Lido in Venedig, dass ich dann und wann richtig traurig bin, weil ich seit einiger Zeit keine Selbstmordgedanken mehr habe. Und die Realität so sagen, als ob sie trotzdem nicht wäre. So der norwegische Komponist Edvard Grieg. Dankeschön.
Reflexe, heute mit Josef Winkler und seiner Dankesrede zum Büchnerpreis 2008. Sie hörten eine gekürzte Fassung. Josef Winklers Werk ist erschienen bei Suhrkamp. Das war's für heute. Es verabschiedet sich von Ihnen Hardy Ruess.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.